Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge des Metal.de Podcasts Metal Mind The Pit Unplugged. Und heute habe ich wieder einen großartigen Gesprächspartner bei mir. Eine Band, die wie kaum eine andere Tradition und Innovation im Metal vereint. Whitey mit ihrer einzigartigen Mischung aus Modern Metal und traditionellen keltischen Klängen, ihren tiefgründigen Texten und der beeindruckenden Vielfalt an Instrumenten sind Whitey eine einzigartige Band, die sich, ja, ich würde sagen, eine beeindruckende Fangemeinde auch schon erschlossen hat über die letzten 20 Jahre und uns seit diesen 20 Jahren auch nicht mehr aus ihren keltischen Fesseln entlässt. Wir sind heute in Jena, die vorletzte Show einer großen Europatour, und ich freue mich sehr, dass wir hier im Rahmen dieser großen Tour auch Zeit finden, ein Interview zu führen. Wir wollen ein kleines bisschen schon über das im April erscheinende Album sprechen, über Chancen und Herausforderungen einer neunköpfigen Band. Vor allem ist mir aber wichtig, dass ich euch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, diesen Zauber dieser Band nahe bringe. Wir unterhalten uns also heute mit Whitey und ich habe hier zu Gast den, ich hoffentlich sage es jetzt richtig, Kriegel. Hallo.
Wunderbar. Hallo. Freut mich hier zu sein. Dankeschön.
Wie geht es euch heute?
Wunderbar.
Eigentlich, ja.
Hast gerade gesagt, bist gerade aus dem Zug gefallen und gerade hier.
Also gefallen ist ein bisschen ein großes Wort. Ich bin ausgestiegen wie die meisten Leute, aber genau. Ich habe gestern haben wir in Würzburg gespielt. Das ist nicht so weit von zu Hause weg. Und dann habe ich gestern meine Familie kurz getroffen. Und bin jetzt heute mit dem Zug nach Geist. Deshalb, sonst wäre ich ja normal mit dem Nightliner mitgefahren. Aber sowas muss auch mal sein.
Natürlich, genau. Also ihr seid ja auch schon echt lange unterwegs. Und wie schaffst du denn da, dir das in diesem stressigen Touralltag eben auch mal solche Pausen zu gönnen? Also gelingt dir das häufiger oder ist das eine absolute Ausnahme jetzt gewesen?
Das geht meistens schon nicht. Das ist schon eine Ausnahme. Aber klar, also ich meine, einige von uns Familien zu Hause, Kinder. Und natürlich guckt man da, dass man so gut, wie es halt irgendwie geht, Kontakt halten kann. Ist in der heutigen digitalen Zeit jetzt zwar nicht sonderlich schwierig, aber klar, wenn sich die Möglichkeit bietet, sich einmal auch wieder face-to-face zu sehen, dann wird die Möglichkeit schon genutzt. Aber wie gesagt, das geht halt wirklich vielleicht einmal auf so einer Tour oder so. Man ist ja nicht einfach nur so in Deutschland und Umgebung, sondern ist da auch mal, also was weiß ich, wann ja komplett Skandinavien oder Estland oder so dann, oder Griechenland oder so, dann kommt man nicht mal kurz schnell nach Deutschland, so halt.
Ihr seid ja schon ganz schön viele, ihr seid mit neuen Musikerinnen und Musikern unterwegs, da noch die Crew hinzu und die zwei wundervollen Supportbands auch noch. Verliert man da leicht den Überblick, wenn man mit so vielen Menschen auf Tour ist? Wie ist das?
Mir würde jetzt kein Grund einfallen, wieso, dass man das sollte.
Also, sollte man
es gibt ganz viele andere Unternehmen, die deutlich mehr, ich nenne es mal, Mitarbeiter haben. Gibt ja keinen Grund, den Überblick zu verlieren. Jeder weiß, was er zu tun hat hier. Und von dem her, wir sind eigentlich ein recht eingeschliffenes Team alle zusammen. Das passt schon.
Das ist schön zu hören. Wie ist das? Ihr seid jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Viele erzählen mir eben, wie du auch gerade, von so einem stressigen Touralltag. Habt ihr manchmal auch Zeit, euch die Städte anzugucken?
Selten. Aber manchmal, also ja, Städte anschauen ist jetzt ein bisschen ein großes Wort. Aber je nachdem.
Mal den Fuß raus aus der Wende.
Es kommt halt auch drauf an, es kommt meistens drauf an, wo man am Vortag gespielt hat. Sprich, wann, dass man dann ankommt. Und wenn man früh genug ankommt in der Stadt, in einem Land, dann ja, hat man manchmal in die 2-3 Stunden, ob man dann in dem Moment auch gerade noch die Muse hat oder nicht einfach mal ein bisschen nachschlafen will, das ist dann auch eine andere Frage. Aber ist gerade zum Beispiel, als wir in Athen gespielt haben, letzte Woche glaube ich war es, da sind schon ein paar von uns irgendwie ein bisschen rumgelaufen, ein paar haben sich die Akropolis mal wieder angeschaut und so. Die Möglichkeit gibt es manchmal, aber halt manchmal, meistens nicht.
Dann lass uns mal so ein bisschen zu dem kommenden Album rutschen. Ich bin im Keltischen nicht so fit. Wie wird die Platte heißen, die da am 25.04. kommt?
Sie ist Anu benannt, nach der Muttergöttin, der keltischen Muttergöttin Anu, genau.
Okay, Anu. Was wird uns denn, also für mich ist es immer so, wenn so eine Platte rauskommt, dass diese Platten eine Geschichte erzählen. Und was wird uns denn auf Anu begegnen?
Ich denke, in erster Linie einfach, ein Album ist für mich immer so wie ein Spiegel der Band, die es erschaffen hat. Irgendwie. Und jetzt musikalisch, ja, eigentlich nicht nur musikalisch, auch lyrisch gesprochen, aber einfach so, so, das sind wir heute.
Ja.
So, so klingen wir heute, das denken wir heute so. Aber jetzt vom, ich denke, du hast jetzt halt auch den lyrischen Inhalt angesprochen, wenn du so fragst, wegen Albumtitel. Ja, ich glaube da, für alle, die sich darauf einlassen wollen, muss man ja nicht, hält es schon, ich finde das Album hält schon sehr, ja, irgendwo auch provokante Themen in sich. Also das Album ist komplett basiert auf einem alten Text, der mehrere tausend Jahre alt ist. Das ist eigentlich genannt ein Klagelied. Wenn man den Text sich aber durchliest, es hat mehr so ein bisschen was von der Prophezeiung. Ja, und hat schon sehr, sehr tiefschürfende Worte darin, insbesondere an uns Menschen von heute und ja, die unser doch öfters recht ambivalentes Verhältnis zum Rest der Schöpfung angeht, wie wir unseren Platz darin sehen und wie wir damit umgehen. Das ist ja schon nicht nur einfach, nur gut. Und ja, diesbezüglich hat das Album schon recht deutliche Worte, respektive dieser alte Text, auf dem es passiert.
Es ist schon manchmal faszinierend, wie sozusagen so Dinge, die so alt sind, auch im Hier und Jetzt eine Bedeutung für uns bekommen. Also oder Relevanz sind einfach. Und du hast ja gerade gesagt, der Text, der ist über 1000 Jahre alt.
Mehrere tausend Jahre alt.
Wie kommt ihr zu diesen Themen, zu diesen Aufhängern? Recherchiert ihr das so richtig? Bist du vielleicht, hast du mal Geschichte studiert? Oder wie kommt es dazu?
Wie es dazu kommt, weiß ich nicht. Das ist irgendwie einfach schon, das ist einfach ein Teil meines Lebens, irgendwie schon. Keine Ahnung. Wie gesagt, wir machen jetzt das mit Elwelt ja schon mehr als 20 Jahre und das war auch von Anfang an so. Aber ja, natürlich, also Elwelt ist nicht in dem Sinne nicht einfach nur in Anführungszeichen eine Band, sondern wirklich auch so, ja, wie so ein bisschen ein wissenschaftliches, historisches Projekt irgendwie, wo jetzt gerade in die Texte fließt mindestens genauso viel wie in die Musik an Herzblut und Zeit und Energie und alles. Und ja, es ist auch tatsächlich so, also ich arbeite für die Texte immer mit diversen Wissenschaftlern auch zusammen von verschiedenen Universitäten aus ganz Europa. Ja, und jetzt dieses Thema, jetzt bei diesem Album, das kristallisiert sich dann eben immer irgendwann raus, entsteht halt eine Idee, wenn die Idee kommt, okay, lass uns ein neues Album machen, dann entsteht dann irgendwann auch mal eine Idee, worüber das, oder worum sich das drehen könnte. Und auf diesen Albumtext bin ich tatsächlich völlig zufällig gestoßen. Alle Freundinnen haben mir ganz zufällig mal irgendwie einen Link geschickt zu diesem alten Text, so mit den Worten so, hey, guck dir das mal an, das hat mich total bewegt. Und dann habe ich mir das gelesen und es hat mich auch, also wenn ich ehrlich bin, ich habe geheult und zwar so, wenn ich den Text zum ersten Mal lese. Es ist wirklich krass, was da alles drin steht. Ja, und dann war dann relativ schnell auch der Entschluss da, so okay, dieser Text ist wert, ein Album drum zu machen.
Okay, du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, dass da so ganz berührende Themen auch angesprochen werden. Kannst du so ein bisschen mehr dazu erzählen, was da für Themen angesprochen werden?
Vereinfacht gesagt könnte man sagen, das ist einfach ein Text oder ein Klagelied, was eigentlich die keltische Eschatologie, also sprich die Endzeit- oder Weltuntergangslehre so quasi, wie sie in der keltischen Kultur war, wiedergibt. Und dazu muss man aber auch sagen, dass eigentlich spielt es gar nicht so eine Rolle, ob das jetzt die keltische Mythologie ist oder irgendwas, weil bei den allermeisten antiken, vorchristlichen Kulturen sind Namen anders, Metaphern sind anders, aber der Kern der Botschaft ist eigentlich immer derselbe. Und ja, es ist schon so, dass es in dem Sinne nicht die Idee da war von in dem Sinn einem Ende der Welt oder einer Apokalypse, in dem Sinn, wenn man es halt jetzt in der abendländischen Kultur kennt, sondern mehr, die Druiden sprachen mehr von Zyklen, wo sich die Erde oder eigentlich der ganze Kosmos in sich wiederholenden Zyklen selber erneuert. Und darum geht es ja. Und es geht in diesem Text halt um die Entwicklung zu diesem Punkt der nächsten Erneuerung hin. Und da stehen so Dinge drin, die, wenn man sie heute liest, also wie gesagt, der Text steht, man weiß es nicht genau, aber vom, vermutlich so ist der gegen die 4000 Jahre alt. Und da stehen Dinge drin, da muss schon leer schlucken. Also da steht drin, wie sich die Menschheit und ja, das Leben auf dem Planet Erde entwickeln wird, bevor die nächste Erneuerung kommt. Und da steht zum Beispiel drin, es wird global werden, wird die Erde, also die, nicht Erde im Sinn von Planet, sondern die Erde, wo man die Erde hat, wird austrocknen, was heute tatsächlich global ein massives Problem ist. Es steht drin, dass in zunehmendem Maße die Klimabedingungen sich massiv verändern werden, dass es vermehrt zu Fluten kommen wird, Überschwemmungen kommen wird, dass es zu großflächigen Bränden kommen wird, dass es zu Pandemien kommen wird und. Dass von Luftverschmutzung ist die Rede, global und so. Und du hockst hier 4000 Jahre, nachdem dieser Scheißtext geschrieben wurde, und hast einfach nur noch Glosen halt und denkst, okay, alles klar, scheiße. So, weißt du, das ist schon, geht schon unter die Haut, finde ich.
Ja, absolut. Also, wenn du das so erzählst, also es gibt ja auch immer mehr Menschen, die sehr wachsam und reflexiv mit dem umgehen, was gerade passiert. Also das war ja lange Zeit nicht so, dass wir nicht für das offen waren oder vielleicht zu sehr egozentriert waren. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sowas auch mal zu thematisieren und auch zu zeigen, dass es ja alles berechtigt ist, vielleicht diese Bedenken, die man hat.
Finde ich jetzt extrem spannend, was du jetzt gerade angesprochen hast, wegen dem Egozentriertsein. Weil um das dreht sich das Album tatsächlich auch. Also wir haben versucht, diesen Dualismus irgendwie ein bisschen abzubilden, wie er sich in diesem Text oder in der Mythologie halt und in der Lehre der Druiden auch widerspiegelt. Und tatsächlich ist das so, dass dort das dargestellt wird, dass eine Dualität besteht, dass das, was ich jetzt gerade angeschnitten habe, dass die Aspekte der Entwicklung einfach ein äußerer Spiegel davon sind, was in einem inneren Spiegel oder in einem seelischen Spiegel passiert. Und dieses ambivalente Verhältnis zwischen Natur und Mensch, gemäß diesem alten Text, widerspiegelt einfach eine Entwicklung zwischen Seele und Ego innerhalb vom Menschen. Und ja, auch das fand ich sehr beeindruckend. Es gibt auch da, ja, gibt's diverse Songs, also inklusive zum Beispiel die erste Single, wo wir rausgegeben haben, wo sich effektiv genau um dieses Thema dann auch drehen.
Ja, das ist spannend, weil wir ja sozusagen, also Dualitäten begegnen uns ja überall, ne? Also es ist uns gar nicht so bewusst, dass es halt sozusagen immer so eine bewusste Anwesenheit von diesen Dualitäten gibt. Sei es eben gut und böse, wo wir ja auch dahinter gucken müssen, dass eben gut nicht immer gut ist und böse nicht immer böse ist. Also, und diese Reflexivität in den Menschen zu erwecken, ist, glaube ich, was sehr Schönes, wenn man das schafft. Ich bin gespannt.
Okay, ich glaube, aber das hast du auch vorhin angesprochen, das ist auch etwas, wo, ich meine, das erste Mal, wo wir angefangen haben, ein Konzept von dem Album zu schaffen, das war schon vor Corona, eigentlich so die ersten Ideen. Und seither ist doch jetzt einiges passiert, inklusive Corona und allem drum und dran. Und irgendwie habe ich seither, ich weiß nicht, ob es nur ein persönliches Gefühl ist oder so, aber irgendwie habe ich wirklich das Gefühl, dass sich global in der Menschheit auch irgendwas tatsächlich verändert. Also du kannst heute, dieses Jahr, letztes Jahr zum Beispiel, du kannst eigentlich hingehen, wo du willst und dich rumhorchen und jeder sagt dir so, ey, es wird immer krasser, es sind einfach alle nur noch am Durchdrehen. Ja, ja. Und es ist auch so ein bisschen so, also es wird immer noch absurder und noch, wenn du Nachrichten anguckst, denkst du nur, was läuft, was zum Teufel läuft. Und ich habe jetzt auch in den vergangenen Jahren mit vielen Menschen darüber geschwätzt und auch Leute, wo wirklich null spirituell sind oder null sich in die Gedanken um irgendwas machen, selbst die kommen und finden so, hey, irgendwie ist eine mega komische Zeit. Also irgendwie geht alles bach ab, was läuft. So. Und das finde ich schon auch sehr spannend. Also ich habe das Gefühl, irgendwie, was auch immer und wie auch immer, ich glaube schon, dass wir als Menschen oder als vielleicht Erdlinge alle betreffend schon irgendwie auch so an so eine Art, auf eine Kreuzung zugehe. Und ich glaube auch irgendwie, dass wir alle das irgendwo wissen und irgendwie spüren. Wir gehen vielleicht alle damit anders um, aber ich glaube schon, dass das Bewusstsein dafür entsteht oder wächst jedenfalls.
Ja, absolut, da bin ich total bei dir. Ich hatte jetzt auch, ich glaube, die hatte mir das schon vor 2 Jahren erzählt, eine Freundin von mir. Und die hatte mir erzählt, dass die gerade ein Buch liest, das wollte die mir eigentlich auch geben, wo es eben um diesen Untergang von diesen Gesellschaften geht. Und dass sozusagen immer, wenn so ein Gesellschaftssystem zerfällt, dass das immer in gleichen Zyklen abläuft. Also ich denke da wirklich viel drüber nach, weil sozusagen von der wissenschaftlichen Seite wissen wir da so viel darüber. Und aber was tatsächlich ankommt und was wir nutzen können, ist so gut wie null. Also wo ich mir denke, wo ist da der Übersetzungsfehler? Und dann denke ich immer, da sind die Menschen vielleicht nicht bereit dafür, das aufzugreifen und das zu verstehen. Also dieses Wollen, ich will etwas verstehen und dahinter treten, fehlt vielleicht manchmal.
Ja, wobei auf der anderen Seite, also jetzt gerade Einstein hat es recht gut vorgemacht. Ich meine, kann man durchaus Pionier nennen auf wissenschaftlicher Ebene, aber gerade wenn man Einsteins Äußerungen, ist übrigens ein Zitat von Einstein auf dem Album drauf, wenn man seine Äußerungen gerade eben, was solche Dinge angeht, finde ich schon sehr beeindruckend. Also eine Song, jetzt ein Zitat, wo er die menschliche Wahrnehmung beschreibt und das Wesen der Existenz des Menschen beschreibt halt auf seine wissenschaftliche Art. Er spricht von Energie und Wellen und so. Und unsere Wahrnehmung von uns selber eigentlich stellt er als optische Täuschung dar. Optische Täuschung unseres Verstandes, der ja zugegebenermaßen schon sehr, sehr limitiert ist, alleine mit den Handvoll Sinnen, die wir nur haben und so. Also die Konklusion seiner Überlegungen und Forschungen liegt tatsächlich darin, und das ist ja dann wirklich eigentlich gar nicht mehr wissenschaftlich, er sieht das Ziel davon, dass es die Aufgabe von uns Menschen sein muss, eben uns aus dieser optischen Täuschung, die ja letztlich als Gefängnis für uns darstellt, die hält uns gefangen, sagt er, dass es unsere Aufgabe sein muss, aus diesem Gefängnis zu befreien. Und der Weg dahin sieht er darin, dass wir unser Mitgefühl ausweiten allen Geschöpfen und der kompletten Schöpfung gegenüber. Das ist die Schlussfolgerung, wo er als Wissenschaftler dazu kommt. Das finde ich schon spannend. Und ich glaube, er ist auch nicht der Einzige, wo solche Gedanken anstellen. Das schon.
Ja, das ist spannend. Also wir sollten uns vielleicht alle mal die Zeit nehmen und da ein bisschen tiefer einsteigen.
Ja, macht mal.
Genau. Freue. Ja, nee, also so, sozusagen, es ist eigentlich eine Einladung, denke ich, oder? Sich da einfach auch mal Zeit zu nehmen und sich selber so einen Resonanzraum zu öffnen und so einen Raum, in dem man auch reflektieren kann. Ne? Große Sache. Also ich bin gespannt auf das Album und ich glaube, ich werde mich mit dem Text oder Auszügen davon bestimmt auch mal tiefergehend beschäftigen. Finde ich sehr schön. Finde ich toll, schön.
Das freut mich.
Du hast schon gesagt, ihr habt zwei Singles bereits veröffentlicht. Du hast es so ein bisschen schon gesagt, dass es der eine von den beiden Songs dieses eine Thema aufgreift. Warum sind es diese beiden Songs geworden? Also einmal ist das
Premonition und bis jetzt und Prodigal Ones.
Genau.
Ja. Oh, kommen wir noch mehr.
Ja.
Kommen wir noch mehr Singles.
Mit Sicherheit.
Aber warum? Eigentlich die Entscheidung, warum jetzt gerade die Singles, war tatsächlich hauptsächlich eine musikalische Entscheidung. Mhm. Und Premonition hat einfach, also für mich persönlich, ich glaube, überhaupt eins der meiner Lieblingssongs. Wir spielen den auch schon live. Und ja, der gefällt uns einfach an sich gut. Und ja, das war eigentlich der Beweggrund. Aber ja, das war gerade so, also wenn sich jemand jetzt mit Texten beschäftigen möchte, dann ist es schon gerade so, ja, ein Brett draus. Also es geht, und zwar auch basierend auf einem alten Text, der eigentlich auf die vedischen Schriften zurückgeht, also eigentlich nicht mal wahnsinnig keltisch, wobei es ist mir jetzt im Zuge der Erarbeitung der Texte für das Album tatsächlich ein bisschen gelungen, mit Hilfe vedischer Schriften und auch anderen, also zum Beispiel hellenistischen Schriften, gewisse Lücken zu schließen, die sich in der keltischen Eschatologie einfach bilden, weil die Kelten einfach nicht viel aufgeschrieben haben zu dem Thema. In diesem Text geht es effektiv um den Kampf gegen das eigene Ego, der aber halt bildlich dargestellt wird. Kennst du dich aus mit den vedischen Schriften?
Leider
der
nicht.
Gita oder so.
Komm nicht
ja,
von da.
Das ist in vielen vorchristlichen Kulturen, eben die Bilder sind andere, die Metaphern sind andere, aber die Botschaft ist eigentlich dieselbe. Ja, und da ist wirklich, dass es wird dann so dargestellt, wirklich als Schlachtfeld, als Schlacht, die kurz bevorsteht. Und der Protagonist der Geschichte, der symbolisch eben gegen sein Ego kämpft, sie da diese gewaltige Armee ihnen gegenüberstehen von irgendwelchen monströsen Figuren und kriegt es aber nicht gebacken, irgendwie die anzugreifen. Und zwar aus Mitgefühl. Weil die Feinde ihm dermaßen vertraut erscheinen, er denkt, ey, das ist doch, das ist meine Mutter, das sind meine Kinder, das sind meine engsten Vertraute. So. Im Laufe des Textes kommt dann wirklich ein Punkt, wo er komplett zerbricht irgendwie und sich dann tatsächlich dazu durchwindet, sich eben doch anzugreifen. Und dann irgendwann auch merkt, dass er eigentlich gar keine Armee gegenübersteht, dass er völlig alleine auf dem Schlachtfeld steht und dass diese Armee eigentlich in ihm selber drin ist. Und aus diesem Grund ihm so nahe entsteht. Und er muss dann quasi wirklich sterben, er muss zerbrechen, weil er begreifen muss, okay, das ist gar nicht meine Mutter, mein Vater, meine Kinder und das bin nicht ich. Die sagen mir zwar, dass das ich bin, aber das bin nicht ich. Und da kommt es dann zu Schlachten, letztlich zur Befreiung. Und das ist also diese Metapher in diesem alten Text. Und das, um das dreht sich die erste Single, genau.
Das ist super spannend. Also was bei mir da so aufploppt, ist ja, dass wir ja mitunter auch in sehr ungünstigsten Konstellationen aufwachsen. Na, und wenn wir zum Beispiel, also da ist es ja auch, wenn wir zum Beispiel in einem familiären Verhältnis aufwachsen, das sehr narzisstisch geprägt ist, ne, und da Zuschreibungen bekommen, die ja gar nicht unsere sind, dann ist es ja genau das, wenn dann der Protagonist irgendwann an seinen Punkt kommt und das aufarbeitet und dahinter steigt, dann ist es ja genau das, was passiert. Man kämpft gegen diese inneren Bilder und muss feststellen, dass das gar nicht stimmt, was man zugeschrieben bekommen hat. Und das ist, also sowohl wie du das gesagt hast, und das ist eine unglaubliche Herausforderung. Also ich finde das so schön. Also das, du hast also dieses schlimme Szenario hast du gerade so schön beschrieben, also so bildlich so schön beschrieben, weil es ist ja so, dass wir zerbrechen müssen, um sozusagen, also zu Asche zerfallen müssen, um wieder neu wachsen zu können.
Und schon, ja.
So, aber jetzt lass mich doch mal zu der Bandgröße zurückzukommen. Wie ist das? Schreibt ihr gemeinsam?
Ja.
Ja?
Ja, inzwischen so. Also es war ein Großteil von den 20 Jahren, weil ich alles geschrieben. Und das hat sich dann über die letzten 10 Jahre immer mehr aufgeweicht. Was ich sehr schön finde. Und heute ist es wirklich querbeet. Also es gab noch nie ein Helvetia-Album, wo jetzt rein musikalisch ich so wenig dazu beigetragen habe, wie jetzt auf diesem Album. Und das ist irgendwie, der hat dort einen schönen Entwicklung irgendwie. Ja, also, es ist wirklich also Kraut und Rübe. Also ein Großteil kam vom Jonas, unserem Gitarristen. Die Sophie, unsere neue Geigerin, hat sich schon sehr eingebracht. Vieles ist auch spontan im Studio entstanden. Irgendwie, ja, wirklich so, ja, ist schon so ein Bandwerk. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, das ist heute so. Das hat sich jetzt über die letzten 10 Jahre immer mehr so entwickelt. Mhm.
Ja, das ist schön, wenn sozusagen gemeinsam sowas entsteht, weil ja da auch diese kreativen Energien so Ping-Pong spielen irgendwie, ne, und sich dann schon was, cool. Okay, und wie ist das, wie kommt ihr dann zu neunt, zu einer Entscheidung? Wie kann ich mir das vorstellen?
Eigentlich ist es allermeistens gar nicht so, dass es irgendwie eine Kompromiss oder eine Entscheidungsfindung braucht oder so, weil meistens kommt dann irgendwer daher und bringt genau das, worauf alle anderen gewartet haben oder was es noch gebraucht hat. Ja. Das ist eigentlich meistens eher so. Und wenn es mal nicht so ist, dann glaube ich, ist es einfach hilfreich, wenn es jemand gibt, wo dann halt einfach das letzte Wort hat. Mhm. Das bin in vielen Fällen ich, und je nachdem, jetzt gerade zum Beispiel bei Premonition, der Song ist hauptsächlich vom Jonas geschrieben, und da ist dann auch, da sage ich dann, dein Song, du entscheid, mach. Du hast das letzte Wort, kommt da rein, was er dann findet, weil er hat die Visionen, auch emotional, ein Lied ist ja nicht einfach nur in Anführungszeichen Musik, sondern ist ja etwas, was zum Herzen spricht, sprich, es ist auch viel Emotion drin und so, und diesbezüglich hast du dann auch eine gewisse Vision, wenn du einen Song schreibst. Genau.
Genau, wir waren dabei, dass ihr das sehr harmonisch regelt, diese Entscheidungsfindung, oder dass es da am Ende sozusagen immer der den Song eingebracht hat, das letzte Wort hat. Also das finde ich total schön. Ich frage mich aber, war das schon immer so?
Simultan zu dem, wie ich es vorhin gesagt habe, also früher habe ich, also die ersten paar Alben habe ich wirklich jede einzelne Note für jedes einzelne Instrument habe ich geschrieben. Und dann entsprechend habe ich mir auch immer das letzte Wort bei allem gehabt. Also ich habe eh alles, auch alles, was du grafisch von der Late ist, schon alles, ich habe irgendwie alles gemacht. Und das hat sich, wie gesagt, das ist halt immer mehr aufgebrochen über die Jahre, schönerweise. Und entsprechend hat sich auch das verändert, klar. Ja. Immer mehr.
Was hat es denn, was, also wenn du jetzt so guckst, du hast es viele Jahre lang alleine gemacht, das oder nicht nur das Songwriting, sondern alles so, was irgendwie mit Grafiken und so mit betraf. Das hat sich geändert und sind jetzt alle irgendwo mit beteiligt. Was hat es denn für Vorteile im kreativen Prozess, wenn da so viele Menschen mit beteiligt sind, aus deiner Sicht?
Ich habe weniger zu tun. Nee, ist so.
Ja, natürlich.
Nee, wir haben uns noch gar nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, muss ich sagen. Es ist, fühlt sich einfach irgendwie gut und richtig an. So. Es ist irgendwie schön, dass das so ist. Und ich glaube schon auch, dass irgendwie, ja, letztlich irgendwo auch die Musik irgendwo auch davon profitiert, irgendwie, weil es einfach, ja, wie soll ich sagen, vielfältiger halt wird, lebendiger wird. So. Das denke ich schon.
Ja, das denke ich auch. Also, nee, das ist tatsächlich so. Also, ich forsche vor allem zur Teamkreativität, wie sozusagen Menschen gemeinsam was Schönes erschaffen können. Und da ist es ja schon so, dass du, wenn du mit 5 Menschen zusammenarbeitest, schon was Besseres herausbekommst, als wenn du das alleine machst. Weil, sind wir ehrlich, so Genies wie Einstein sind eher sehr selten. Und selbst Einstein hat sich ja mit Menschen ausgetauscht und von denen profitiert.
Schon,
Und wenn wir aber mal so reingucken, dann ist es eigentlich immer überall dort so, wo mehr als 5 Menschen gemeinsam an was arbeiten, wird es herausfordernd. Und deshalb frage ich halt so, wie das bei euch ist. Aber das klingt total schön, wie das bei euch ist.
Ja, nee, es war tatsächlich recht organisch. Oder ich, ehrlich, halt recht organisch, ja. Manchmal chaotisch, das ist so auch, aber auch organisch.
Aber gerade das Chaotische muss man halt auch aushalten können, ne?
Ja.
Gut. Eure Musik verbindet traditionelle Instrumente und keltische Elemente. Und wie ist es denn, wenn ihr an so einen Song rangeht? Ist es da von vornherein klar, welche keltischen Elemente zum Beispiel ihr damit integrieren wollt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Jein. Also es ist grundsätzlich, sag ich mal, die Rahmenbedingungen sind klar. Also musikalisch gesehen ist wie so helvetisch wie 100% Metal und 100% traditionelle keltische Volksmusik. Und genauso wie im Metal klar ist, okay, da kommt ein Schlagzeug drin vor und eine E-Gitarre ist klar, dass in der traditionellen keltischen Musik halt, was weiß ich, ein Dudelsack oder eine Flöte, eine Geige oder eine Trillerpfeife vorkommt. So. Und halt auch was, also harmonisch, was vorkommt, irgendwie, das sind wie die Rahmenbedingungen sind, kommen einfach, liegen in der Natur der Sache, so. Aber sonst ist das mega unterschiedlich. Also hängt sicher ein bisschen davon ab, wer dann einen Song schreibt, dass wenn es wie bei Premonition ein Song wirklich vom Jonas ist, dann stelle ich mir jetzt, ich habe ihn gar nicht gefragt, aber ich stelle mir jetzt mal vor, dass da mit Sicherheit Gitarre am Anfang war, dass er irgendwie ein paar coole Riffs irgendwie erarbeitet hat oder Ideen dazu gehabt hat und daraus den Song entstanden ist. Und die Folk-Elemente, die dann da drin sind, die haben, was war das, der Matteo, die Sophie und ich, glaube ich, zu dritt dann zusammen erarbeitet, wo quasi der Song als reiner Metal-Song schon fertig war, quasi obendrauf gemacht. Und das war jetzt bei dem Song so. Und das ist dann, wenn ich einen Song schreibe, ist es zum Beispiel öfters mal so, dass ich irgendwie ein traditionelles Dudelsack-Tune höre und sich dann einfach von dieser einen Melodie dann rundherum irgendwie plötzlich entsteht ein Song. Und so kann es sein, andersrum kann es sein und alles dazwischen. Das ist völlig unterschiedlich.
Okay. Naja, bei unserer Imagination, unserer Vorstellungskraft sind ja keine Grenzen gesetzt, ne? Also das ist ja, da geht ja auch jeder anders ran. Manche sehen ein Bild und dann blüht das in denen auf. Und ja, das ist, ich finde es immer wieder faszinierend, auf wie viele unterschiedliche Art und Weisen Songs entstehen können.
Ja, ist eigentlich schön, ja, ist schön.
Also auch wenn es sozusagen für euch Arbeit ist, ne? Und ihr da.
Das ist die schönste Arbeit, die es gibt. Zweifelsohne, ja.
Und wie ist es in der Produktion? Also ich stelle mir das jetzt so von aus technischer Sicht, stelle ich mir das ein bisschen herausfordernder vor, wobei Herausforderungen, diese zum Beispiel eine Drehleier aufzunehmen, als sozusagen zum Beispiel Gitarre, Schlagzeug, Geige? Also gibt es da Unterschiede?
Ja, klar. Also jetzt von den ganzen Folkeinstrumenten sind die Saiteninstrumente insbesondere, also vor allem Geige und auch Cello, wenn mal Cello vorkommt, haben wir auch immer mal wieder. Und auch Drehleier, jetzt rein vom Aufnehmen her, die anspruchsvollste, weil die Instrumente an sich eher einen tiefen Pegel haben von Natur aus und entsprechend von der Akustik her eher auf den Raum angewiesen sind. Also sollst du so eine Geige oder auch eine Drehleihe zum Beispiel auf keinen Fall in einem Raum aufnehmen, der zu tief ist von der Decke her, der muss eine gewisse Größe haben und solche Sachen. Aber grundsätzlich eigentlich nicht. Und gerade Folkinstrumente, also ein Doppelsack und eine Flöte, das ist mit Sicherheit einfacher aufzunehmen als ein Schlagzeug. Also das ist sehr dankbar. Was herausfordernd ist, ist halt beim Mixing-Prozess. Weil das ist halt, Dezibel hören auch irgendwann auf. Und das ist wie so ein Fass, das ist irgendwann voll. Und bei uns sind halt schon mehr Zutaten dabei als üblicherweise. Und das ist schon eine Herausforderung, das so zu mischen, dass man halt alles hört. Das ist schon eine Herausforderung. Aber ja, da haben wir auch unsere Leute, mit denen wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten, wo das halt auch wahnsinnig gut machen, wo wirklich fähig sind. Der Tommy Väterli, wo wir aufnehmen seit auch so mehr als 10, viel, viel mehr als 10 Jahren. Und da hat der Jens Buchen, wo die Alpen mischt, wo, also meiner Meinung nach, also schon eine sehr große Koryphäe ist und wirklich ein unglaublich kompetenter Mensch, wenn es ums Mischen geht. Und also jetzt finde ich sogar gerade bei dem Album, finde ich, hat das extrem gut hingekriegt. Gerade was das angeht, ich kann mich noch erinnern, wo er mir zum allerersten Mal nichts von einem Song geschickt hat. Das war auch sowas, das war das erste LVT-Album ever, wo ich beim Mix physisch nicht vor Ort dabei war. Und da hat er mir den Mix geschickt und ich war echt völlig weggeblasen. Also nicht mal jetzt vom Klang, wie es klar ist. Das hat mir auch alles gefallen, war gerade von Anfang an einverstanden mit allem, aber ich habe ihm zugeschrieben, Alter, wie hast du das hingekriegt? Das ist das hat wie so eine Dreidimensionalität in ihm drin, der Mix. Also wenn du es mit Kopfhörer hörst, dann ist wirklich, wenn du die Augen schließt, dich konzentrierst, hörst du wirklich Schlagzeug so um dich herum, die Gitarren auf der Seite und dann plötzlich taucht die Drehleihe so vorne links auf. Du hörst die wirklich, wie wenn sie dastehen würde. Und dann kommt die in die Flöte und die kommt von dort. Nicht einfach nur links und rechts, Stereo. Und er hat wirklich so eine Dreidimensionalität in ihn hingekriegt. Fand schon beeindruckend. Ziemlich cool hat er das gemacht.
Das ist cool. Also es fällt mir tatsächlich auch bei vielen Platten auf, dass das sozusagen, also das Mixing, ich bin technisch sicherlich ziemlich fit, aber mixen will ich auf jeden Fall nichts. Aber wenn ich das dann höre, ne, also auch über Kopfhörer, das ist das Schönste, was sein kann, dass es so ein inklusiver Sound ist, also wo du das wirklich mitbekommst, dass das alles gleichwertig ist, also ne, gleichwertig im weitesten Sinne.
Ja, ja.
Sondern dass du da dieses, also dass sozusagen an unterschiedlichen Stellen in deinem Gehirn auch was passiert.
Mhm.
Also,
ja, ja.
Das ist unglaublich. Ja. Also, wir müssen diese Platte unbedingt hören und wir müssen sie uns mit Kopfhörern anhören. Und dann müssen
das empfiehlt sich schon, muss ich sagen.
Schön. Okay, ich gucke nochmal auf meine Liste hier. Ja, über den einzigartigen Sound haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Aber wusstest du von Anfang an, in welche Richtung sich Whitey entwickeln wird? Also sozusagen, dass das, ihr habt ja einen eigenen Sound. Ich wollte jetzt erst sagen, nischiges Thema, aber ihr habt ja wirklich einen eigenen Sound. Wie seid ihr dazu gekommen? Also die meisten Bands starten ja sozusagen, ich will klingen wie so und so. Und dann bleiben sie hängen und können sich nicht weiterentwickeln.
Okay, ich weiß es nicht.
Ja,
das doch, bei den meisten so ist.
Das ist bei, also sozusagen der Musikmarkt ist ja extrem übersättigt auch gerade und das haben wirklich viele Bands, dieses Problem.
Okay. Ich glaube, das war letztlich einfach das Ergebnis von einem jahrelangen Wunsch. Also ich habe meine erste Band gegründet, das war aber so eine reine Death-Metal-Band, wobei auch mit leichtem Folk-Einschlag damals. Aber es war einfach so eine Death-Metal-Band, das war 1991. Also mehr als 10 Jahre, bevor es dann Helvetia gab. Ich habe da schon lange rumgedoktert irgendwie. Und wo ich dann mit Helvetia angefangen habe, das war wirklich so einfach der Wunsch, meine beiden musikalischen Leidenschaften, sprich halt eben so Death Metal oder eben so härterer Metal und traditionelle gälische Musik zusammenzumachen. Mhm. Und was mich immer, es gab, zu dem Zeitpunkt gab es schon eine Handvoll Bands, die sowas versucht haben, wie Skyclad oder Utik aus Schweden, was heute eigentlich fast niemand kennt. Die waren auch nie wahnsinnig bekannt, aber war eine ganz tolle Band, fand ich. Aber mich hat es immer genervt, dass es irgendwie so entweder oder war. Also entweder waren es irgendwelche Folkbands, die halt so ein bisschen moderne Dinge, meistens dann irgendwie so ein bisschen jazzig oder elektronisch oder so reingebracht haben. Oder Metalbands, die halt einfach Metalbands waren, wo vielleicht so eine Prise, so ein Folk-Einschlag noch hat, aber mehr nicht. Und ich habe immer gedacht, das passt so gut zusammen, das muss man doch gleichzeitig machen können. Nicht so ein bisschen von dem und der Rest vom anderen, sondern ganz Metal und ganz Folk. Das muss doch irgendwie möglich sein. Und das war so dann dieses Bedürfnis quasi, das war dann der Anfang von Helvetia eigentlich.
Okay, also bist du sozusagen, hast du deinen Traum weiter verfolgt? Du hast festgestellt, dass sozusagen das, was du richtig möchtest, noch nicht da ist. Und warst mutig und hast gesagt, das probieren wir jetzt mal.
Ich weiß nicht, ob das viel mit Mut zu tun hat. Aber ja, vielleicht ist es auch einfach...
Mit Erfindergeist oder mit Experimentierfreude?
Wenn man was möchte, möchte man es einfach. Ja.
Also der Appell dazu sozusagen, das zu machen, was man gerne machen möchte.
Ja, genau.
Ja.
Das ist doch eigentlich... Genau, ja.
Aber ich glaube, dass dazu heutzutage auch viel Mut gehört.
Okay.
Ich glaube, heutzutage mehr als Anfang der 90er, Ende der oder Anfang der Nullerjahre.
Okay.
Ja. Aber es ist meine persönliche Wahrnehmung.
Ich weiß es nicht. Das war damals, wo ich dann angefangen habe, ja, Ende der 90er, von dem her. Ja. Vielleicht war es damals einfach noch einfacher, ich weiß es nicht.
Na, ich habe das häufig das Gefühl, dass sozusagen so durch die ganzen Social Medias und durch die Gleichheit oder Allgegenwärtigkeit, Gleichzeitigkeit von allem, dass wir häufig dazu neigen, uns selbst auch zu beschränken, weil wir denken, dass die Gesellschaft die und die Anforderungen an uns stellt oder Erwartungen an uns hat.
Okay.
Und
ja, vielleicht, ja.
Weiß ich auch nicht. Ich habe dazu keine Erhebung gemacht. Keine Ahnung, es ist nur eine Wahrnehmung, nur ein Gefühl.
Ja,
okay. Ja. Okay, über die zwei Songs, die schon veröffentlicht sind, haben wir schon gesprochen, auch über das Songwriting schon. Aber ihr wart gerade auf großer Europa-Tour. Morgen ist die letzte Show von dieser. Ist dir ein Erlebnis im Sinn geblieben, was unglaublich toll war während dieser Tour?
Ey, so jetzt per se nicht mal. Also es gab jetzt nicht so irgendwie das absolute außergewöhnliche Mega-Ding. Aber ich würde sagen, viele kleine davon schon. Also das war echt eine richtig schöne Tour, muss ich sagen. Also sagen auch alle, wenn ich auch mit den Leuten von den anderen zwei Bands schätze, empfand jeder als sehr relaxed irgendwie, sehr smooth. Es gab eigentlich keine größeren Komplikationen, irgendwie Schwierigkeiten. Ja, so die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Crews ist super. Die Chemie zwischen der kompletten Reisepartei ist irgendwie gut. Es ist ja alles recht entspannt. Die Konzerte waren gut, die Leute waren gut drauf. War echt eine schöne Tour bis jetzt, ja.
Das ist doch auch super schön.
Das ist wunderschön, ja.
Alles schön ist.
Wunderschön, ja. Schon, ja.
Genau, dann sind wir schon fast am Ende von unserem Interview. Mich würde noch interessieren, was du jungen Künstlerinnen und Künstlern raten wollen würdest, die gerade so in ihren Anfangsschuhen stecken und sagen, sie würden gerne Musik machen wollen.
Also ich würde vielleicht sagen, halt unter allen Umständen an deinem Traum fest und lass dir von keinem was anderes ausschätzen. Aber gleichzeitig absolut nicht im Sinne von Nichtbelehrbarkeit. Also lass dich belehren, so viel wie es nur irgendwie geht. Kritik ist immer gratis, Beratung, so viel wie möglich davon ist super. Aber lass dir nie deinen Traum ausschwätzen. Nie. Folg dem. folg deinem Herzen. Das ist immer richtig. Und wenn du dranbleibst, dann wird es auch gut.
Das ist schön. Das hast du wirklich schön gesagt. Das ist ja genau auch das, dieses einfach offenbleiben. Ne? Wir lernen ja jeden Tag. Wir gehen jeden Tag ein kleines bisschen größer ins Bett, als wir aufgestanden sind.
Oh, ja, schön. Ja, stimmt eigentlich, ja.
Natürlich stimmt das.
Ja, schon.
Du hast doch gesagt, ich will nur Sachen sagen, die stimmen.
Geil.
Die Europatour ist morgen zu Ende, aber wo können wir euch demnächst nochmal live und in Farbe erleben?
Ach, du fragst mich Sachen. Da muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe absolut keine Ahnung.
Okay, und wenn man das gerne wissen möchte?
Dann findet man das bestimmt auf unserer Webseite. Nee, ich war jetzt tatsächlich auf Tour völlig beschäftigt. Ja, wir stecken jetzt halt auch mitten im Album-Release und so. Da gab es so viel Fokus, ist da völlig ganz drauf. Und weitere Konzerte, ich bimbel schon ab und zu mal das Handy irgendwie. Ich lasse da einfach die Booking-Agentur machen. Macht mal. Ich merke dann schon, wann ich wo sein muss. Aber ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung, wo das wir jetzt spielen, an welchen Festivals und so. Ich weiß, dass wir im Herbst haben wir unsere nächste Europa-Tour. Da freue ich mich auch sehr drauf mit Our Journey und Amorphis zusammen. Und da werden wir auf jeden Fall auch in Deutschland ein paar Shows haben. Aber auch da, wo genau, weißt du es eben dann besser als ich.
Mhm. Okay, aber du hast es gerade so schön gesagt, ihr seid eigentlich gerade auch schon mit dem Album-Release total beschäftigt. Obwohl das Album ja erst am 25.04. kommt, sozusagen für die Hörerinnen und Hörer, ist es ja häufig unklar, was da alles dahinter steckt. Und ich hatte letzte Woche ein Interview mit einem Musiker, die im Januar ein Album rausgebracht haben. Und der hat dann gemeint, und als dann das Release durch war, bin ich erstmal zusammengebrochen und habe 2 Wochen gar nichts machen können. Wie ist das? Wie fühlt sich das für dich gerade an? Ist das so ein enormer Druck oder?
Es hängt schon unglaublich viel Arbeit zusammen. Aber es ist für mich nicht, also ich habe nie in das Gefühl, dass ich jetzt dann zusammenklappt. Also wenn das so ist, dann ärgert mich das, dieses dumme, illusionäre Konzept Zeit einfach, weil so unnötig dieser Tag einfach nur 24 Stunden hat und du eigentlich noch so viel mehr machen könntest und eigentlich möchtest und es reicht einfach nicht. Es ist mehr einfach, das nervt mich dann manchmal. Weil immer mehr Ideen als Zeit da sind. Ist so ein bisschen ähnlich wie mit dem Geld und dem Monat.
Ja.
So, ja. Ende Zeit sind immer noch so viele Ideen da. So. Aber abgesehen davon, ich meine, ja, das gehört zum Job. Und ja, ich habe früher als Buchhändler geschafft, da habe ich ja auch lieber manchmal neugierige Kunden beraten, als frühmorgens die gelieferten Bücherkisten rumgehieft. Und das gehört aber auch zum Job dazu.
Gut, dann habe ich jetzt noch 3 Fragen für dich. Nein, stopp, 2. Eine habe ich schon gestellt. Für was bist du im Hier und Jetzt dankbar?
Für den Kaffee, den ich mir nach diesem Interview gönnen werde.
Ich bin dankbar dafür, dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast.
Oh, sehr, sehr gerne.
Und wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Eigentlich nichts.
Okay, das ist doch mal was.
Also es gibt nichts, wo ich jetzt dran denken könnte, wo ich sagen müsste, das ist nicht so, wie es sein soll. Ich denke eigentlich schon, dass alles immer in dem Moment, wo es ist, genauso ist, wie es sein soll. Mhm. Und von dem her würde ich da nicht drin rumfuschen wollen und irgendwas anderes haben wollen.
Okay.
Auch wenn es nicht immer einfach oder schön oder was weiß ich ist, aber ist trotzdem, das gehört dann auch dazu. So.
Das ist ja was ganz Wichtiges auch, was du da gerade sagst, das zu verstehen, dass ja eben es nicht immer easy going ist, sondern dass eben diese mal anstrengenden Zeiten auch mit dazu gehören. Also bis zu einem gewissen Maß natürlich. Ne?
Ja, manchmal auch darüber hinaus. Manchmal auch darüber hinaus. Aber das ist irgendwie, ja, nicht schon so, ja. Mhm. Glaube ich schon.
Okay, ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Ja,
und ich wünsche dir viel Spaß beim Kaffee genießen.
Ja, das werde ich auf jeden Fall haben. Danke.
Und damit, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ist der Podcast, der Metal.de Podcast Metal Minds, die Pit Unplugged, auch schon zu Ende. Heute hatten wir den Kriegel von Elveti zu Gast. Das neue Album Anu kommt am 25.04. Das ist noch ein bisschen Zeit, aber ihr könnt ja schon mal in die 2 bisher veröffentlichten Tracks reinhören. Und ja, dann bleiben wir einfach gespannt, wo die Jungs und Mädels dieses Jahr noch spielen werden. In diesem Sinne, mein Name war, ist und wird es immer sein, Diana Heinbucher. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis nächsten Sonntag. Macht's gut. We'll be right back.
Musik.